Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Liebe Gemeinde, Reinhard May besingt in diesen Worten die Freiheit, wie schön es sein muss, über den Wolken zu fliegen. Und dann dieser Ausblick, vielleicht lieber ohne Wolken, von oben auf unser schönes Land. Das wäre doch was, das wäre doch toll, wirklich traumhaft. Reinhard May hebt gar nicht ab. Er bleibt unten, er schaut nur zu. Und er stellt sich vor, wie das wäre, zu fliegen. Wind Nordost, Startbahn 03, bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Ich sehe ihr noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen, bis sie Lichter dann nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Voll Sehnsucht schaut er der Maschine nach und träumt vom Fliegen. Die himmlische Höhe weckt Sehnsucht in ihm. Ich lese aus Epheser 1 die Verse 20b bis 23. Gott hat Christus vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt. Und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Wir versuchen uns das mal vorzustellen. Wir versuchen uns mal vorzustellen, wie Jesu Freunde hinter Jesus herschauen. So ein bisschen wie Reinhard May auf der Startbahn 03. Jesus Christus hebt ab. Er fährt zum Himmel auf und seine Freunde bleiben unten und schauen ihm nach. Wir schauen mal nicht auf Jesus, der zum Himmel auffährt. Ganz ehrlich, dafür würde mir die Vorstellungskraft fehlen. Wenn ich das versuchen würde zu beschreiben, ich glaube, ich würde die ganze Szene einfach nur verkitschen. Wir schauen auf seine Freunde. Wir schauen ihnen in die Gesichter. Wir schauen ihnen auf die Schultern, auf ihre Körperhaltung, ihre Bewegung. Wie stehen sie da? Oder stehen sie vielleicht gar nicht mehr da? Sind sie so ergriffen und umgehauen, dass sie gar nicht mehr stehen? Was lesen wir in ihren Gesichtern? Was drücken ihre Gesichtszüge und ihre Augen aus, während sie Jesus Christus auf dem Weg in die Wolken hinterher schauen? Was haben wir vor Augen, wenn wir uns Jesu Freunde vorstellen? Lukas beschreibt das am Ende seines Evangeliums so: Jesus wird zum Himmel emporgehoben und segnet seine Freunde und sie werfen sich vor ihm auf die Knie. Und dann kehren sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Ihnen ist die Begeisterung über das, was sie hier erlebt haben, ins Gesicht geschrieben. Gott hat Christus vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Er hat ihm alles zu Füßen gelegt. Die Freunde schauen ihm nach und wissen, jetzt ist er da oben angekommen. Jetzt sitzt er neben Gott auf dem Thron. In Gottes Thronsaal, da sitzt jetzt jemand, den wir kennen. Der Herrscher über Himmel und Erde, der hat ein Gesicht bekommen. Jesus Christus, unser Herr und Freund. Noch vor wenigen Tagen haben sie sich ganz anders gefühlt. Da starb ihr Hoffnungsträger, von Gott verlassen am Kreuz. Da hatten die Freunde ganz bestimmt ganz andere Gedanken. So ist also Gott. Hier setzt sich jemand so ganz für seine Sache ein und Gott lässt ihn einfach sterben. Gott lässt ihn einfach im Stich. Er lässt es zu, dass unsere Hoffnungen begraben werden. Ist Gott so? Thront er gleichgültig über die Erde? Ohne jedes Interesse dafür, wie es uns geht? Jetzt hat Gott ein Gesicht bekommen. Jesus von Nazareth, der sein Leben mit uns geteilt hat. Der sich so sehr für uns eingesetzt hat. Mit ihm haben wir so viel erlebt. Der thront jetzt neben Gott. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Das gibt Sicherheit. Die Herrschaft liegt in seiner Hand. Der weiß, wie es uns geht, der so etwas auch erlebt hat, der, von dem die Evangelisten so viele gute Dinge berichten, der, dem viele von uns auch schon im Leben begegnet sind. Jesus Christus thront im Himmel. Gottes Herrschaft hat sein freundliches Gesicht bekommen. Die Freunde kehren nach Jerusalem zurück. Sie gehen in den Tempel und loben Gott für das, was er getan hat, das, was sie mit ihm erlebt haben. Ihnen steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Vollkommen klar. Ich kenne Zeiten, in denen kann ich die Freude so nicht teilen. Ich sehe in ihre Gesichter und ich sehe, wie sie vor Freude strahlen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Jünger da stehen. Und dann sehe ich den Himmel und ich sehe Wolken. Ich sehe vielleicht auch mal ein Stück blauen Himmel. Aber ich sehe Christus nicht, wie er zum Himmel auffährt. Und ich sehe auch nicht, wie er neben Gott auf dem Thron sitzt. Irgendwo da oben muss er sein, aber ich kann ihn nicht sehen. Das bleibt meinen Augen verborgen. Ich wünschte, ich hätte die Augen der Jünger Jesu. Ich wünschte, ich könnte das sehen, was sie gesehen haben. Ich denke nach. Christus erhebt sich über die Wolken, da, wo die Freiheit grenzenlos sein muss. Alle Ängste und alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Hat er nur auf die staunenden Jünger geschaut, die sich vor ihm auf die Knie warfen? Oder hat er auch gesehen, was auf sie zukommt, dass sie Verfolgung erleiden, dass einige von ihnen sterben müssen für ihren Glauben? Hat er gesehen, dass da in Jerusalem nur wenige Jahre später ein ganz grausamer Krieg ausbricht, dem viele zum Opfer fallen? Hat er die unzähligen Kriege gesehen, die in der Zukunft und in der Vergangenheit geschehen? Hat er uns gesehen mit allen Ängsten, allen Sorgen? Hat er das noch alles gesehen, bevor er die Wolken durchbrach? Und wenn er das gesehen hat, warum ist er da nicht einfach geblieben? Könnte uns Christus nicht viel mehr helfen, wenn er einfach hier geblieben wäre? Christus ist zum Himmel aufgefahren, alles liegt ihm zu Füßen, er ist der Herr. Aber irgendwie ist er doch auch ganz schön weit weg, oder nicht? Was spürt ihr? Wie erlebt ihr Himmelfahrt? Was für Gedanken, Gefühle kommen euch, wenn ihr das vor Augen habt? Spürt ihr die Freude der Freunde Jesu, die Hoffnung? Auf dem Thron sitzt jetzt Jesus Christus, unser Freund und unser Herr. Oder spürt ihr die Enttäuschung und die Einsamkeit? Wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn kaum. Viel zu selten erleben wir ihn. Was überwiegt, wenn ihr daran denkt? Ich kenne beides sehr gut. Mal die Freude darüber, dass Jesus der Herr ist, und mal diese Verzweiflung. Und eigentlich kenne ich das auch, dass oft beides gleichzeitig da ist. Gott hat Christus vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Außerdem hat er ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Vermutlich kennen viele von uns genau diese Momente, in denen Christus ganz weit weg erscheint. Der Himmel bleibt leer. Wir fühlen uns allein. Aber kennt ihr auch diese Momente? Da kommt ein Mensch auf dich zu und sagt, als du für mich da warst, da ist mir Christus begegnet. Da war er mir auf einmal ganz nah. Das, was du gesagt hast, ich hatte den Eindruck, da spricht Gott zu mir. Und kennt ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn auf einmal beides zusammenkommt? Gerade noch denke ich, Christus ist ganz weit weg, ich fühle mich allein. Und dann sagt jemand, in dir ist mir Gott begegnet. Ich habe Gott in dir gesehen. Das gibt es. Das ist ein Geheimnis, aber das gibt es. Ich fühle mich Gott fern und andere sehen Gott in mir. Das ist ein Geheimnis. Die Kirche ist Christi Leib. Die Kreuzkirche Oldenburg ist Christi Leib. Hier ist Christus in seiner ganzen Fülle gegenwärtig. In der Kreuzkirche erfahren Menschen Jesus Christus. Christus, der im Himmel thront, ist doch ganz nah. Das ist ein Geheimnis. Der Epheserbrief, aus dem unser Text stammt, der beginnt mit einem Lied, mit einem ganz großartigen Hymnus auf Jesus Christus. Bevor Gott überhaupt damit angefangen hat, die Welt zu erschaffen, bevor er die Fundamente der Welt gelegt hat, da hat er schon die Idee gehabt, er wird die ganze Welt in Christus mit sich versöhnen, alles. Er wird die ganze Welt in Christus mit sich versöhnen. Diesen Plan hat er gefasst, da hat er noch nicht einen Lehmklumpen in die Hand genommen. Er will die ganze Welt unter Christi Herrschaft versöhnen. Und Jesu Freunde waren Zeugen davon. Sie haben das miterlebt. Christus ist gestorben, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Dann ist er vom Tod auferstanden und zum Himmel aufgefahren und da thront er jetzt über die Welt. Während er zum Himmel aufgefahren ist, da hat er seine Freunde gesegnet. Er hat ihnen sein Versöhnungswerk übertragen. Jetzt seid ihr dran. Erzählt davon. Lebt so, wie ihr mich kennengelernt habt. Macht mich unter den Menschen bekannt. Ihr wisst doch jetzt, wie das geht. Christus hat uns seinen Geist verliehen. Seinen Heiligen Geist hat er uns gegeben. Und durch seinen Heiligen Geist ist er hier zwischen uns und in uns aktiv. Er ist immer noch da. Das ist ein Geheimnis. Manchmal merken wir das gar nicht, dass Gottes Geist in uns ist. Es fühlt sich überhaupt nicht so an und überhaupt nichts erweckt den Eindruck, als ob das so wäre. Aber er ist da und er wirkt. Manchmal merken das andere viel eher als wir selber. Christus ist hier in seiner Kirche. Hier in der Kreuzkirche ist Christus gegenwärtig, aktiv in seiner ganzen Fülle. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Wie geht es euch? Siehst du dich so? Erkennst du dich darin wieder? Christus ist mit seiner ganzen Fülle in dir gegenwärtig. Durch dich ist er auf der Erde aktiv, hier in unserer Stadt. Wie fühlt sich das an? Es hört sich ganz schön groß an, oder? Kann ich das? Bin ich so? Bin ich dem gewachsen? Wenige Verse später im Epheserbrief wird ein Nagel immer wieder ganz fest ins Holz getrieben. Immer wieder wird mit dem Hammer draufgeklopft, damit er ganz, ganz fest sitzt. Dieser Nagel muss wirklich sitzen. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Bäm. Aus Gnade handelt er an uns. Bäm. Gott tut das, damit alle seine Größe und Gnade sehen. Bäm. Das ist nicht unsere Klasse. Es ist nicht so, dass wir, die Kreuzkirche, die ganz besonders netten Menschen in der eigentlich schon so wirklich netten Stadt Oldenburg sind. Es liegt nicht an uns. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Er wirkt das. Das ist ein Geheimnis. Und dann passiert so etwas eben. Du fühlst dich Gott fern. Du fühlst dich vielleicht sogar am Ende deiner Kraft. Und andere sehen Gott in dir. In deinem Leben entdecken Menschen, dass Jesus Christus, der mit dem freundlichen Gesicht, dass er doch herrscht, dass er Herr dieser Welt ist, dass er spürbar und erlebbar ist. Die Kirche ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Das wäre doch schön, oder? Wenn Christus mit seiner ganzen Fülle hier in unserer Kirche gegenwärtig wäre, das wäre so schön. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Es wäre viel wärmer hier. Wir würden viel herzlicher miteinander umgehen, die ganze Fülle Christi eben. Viele Menschen würden zu uns kommen, weil sie Gottes Geist hier spürten und weil ganz viele engagierte und hochkreative Mitarbeitende ganz viele tolle Programme gestalten. Und wir würden alle gerne miteinander einen Gottesdienst feiern, weil wir alle miteinander dieselbe Musik toll finden, in der wir alle Gott ganz intensiv erleben. Das wäre doch schön, wenn in unserer Kreuzkirche die ganze Fülle Christi gegenwärtig wäre. Die Kirche ist Christi Leib und Christus ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Die Kreuzkirche ist Christi Leib und Christus ist mit seiner ganzen Fülle in der Kreuzkirche gegenwärtig. In dieser Kirche, wie sie ist, hier ist Christus mit seiner ganzen Fülle gegenwärtig. Eine andere Kirche als die, die wir hier auf der Erde erleben, die gibt es nicht. Diese Kirche ist Christi Leib. Die Kirche, die Paulus vor Augen hat, das ist nicht irgendeine Idealkirche. Das ist nicht so eine Kirche, die so ganz ursprünglich in ihren Anfängen noch so richtig in Ordnung und rein ist. So eine reine ursprüngliche Kirche, die hat es nie gegeben. In diesem Brief muss Paulus seine Leser auffordern, dass sie nicht lügen und nicht stehlen sollen. Das ist die Kirche, die er vor Augen hat. In Korinth muss er sich mit Supercharismatikern auseinandersetzen, die zwar tolle Geisterlebnisse haben, die aber total arrogant auf die weniger Geistlichen, zu denen sie zum Teil auch Paulus zählen, herabschauen. Und in der ganz ursprünglichen Jerusalemer Gemeinde, in der Urgemeinde, da gibt es Streit darum, welche Formen festgelegt werden müssen, welche man einhalten muss und wer mit wem essen darf. Das ist die Kirche, die Paulus vor Augen hat. Eine andere Kirche hat es nie gegeben. In dieser Kirche ist Christus mit seiner ganzen Fülle gegenwärtig. Man kann sich Kirche natürlich ganz anders erträumen, als sie ist. Viel harmonischer, viel geisterfüllter, viel engagierter, viel rechtgläubiger. So wie ich denke, dass christliche Kirche eigentlich sein müsste. Das kann ich mir erträumen. Das Entspannte am Träumen ist, wer träumt, der muss keine Kompromisse machen. Wer träumt, muss sich nicht darauf einlassen, dass andere Menschen ganz anders ticken, Gott ganz anders kennengelernt haben und sich Kirche ganz anders erträumen würden als ich. Aber gerade das, dass wir uns miteinander auseinandersetzen, dass wir Kompromisse finden, dass wir in der Gemeinde ein ganz bunter Haufen sind, der es nicht immer leicht miteinander hat, gerade das ist Kirche. Denn gerade das weitet unseren Horizont und lässt uns reifen. Man kann Kirche auch ganz wunderbar beurteilen. Man kann sich hinsetzen und sagen, mach das mal anders. So geht das doch nicht. Ihr setzt doch die Prioritäten ganz falsch. Kirche geht anders. Aber wenn man mitmacht und ganz tief in der Gemeinde drinsteckt, dann merkt man, vieles ist gar nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Wer selber aktiv ist, der stößt schnell an eigene Grenzen, der entdeckt eigene Schwächen. Und gerade daran, dass wir die eigene Unvollkommenheit erkennen und akzeptieren, gerade daran wachsen wir. Wir lernen damit umzugehen und dann lernen wir uns auf Gott einzulassen und auf andere einzugehen und mit ihnen zu rechnen. Und anders geht es einfach nicht. Wir werden barmherziger mit uns und mit anderen. So ist Kirche, so ist Christi Leib, so hat Christus seine Kirche gewollt. Und wer kein gutes Haar an dieser Kirche lässt, der rupft Christi Leib. Das bedeutet überhaupt nicht, dass jetzt Kirche über alle Kritik erhaben wäre. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns als Kirche weiterentwickeln. Wir müssen aufmerksam sein, wenn es Fehlentwicklungen in der Kirche gibt. Darüber können wir nicht einfach hinwegsehen, darauf können wir nicht verzichten. Es ist wertvoll, wenn wir konstruktiv miteinander reden und wenn wir engagiert miteinander auf dem Weg sind. Und vor allem ist es wichtig, dass wir diese Begeisterung bewahren. Die Kreuzkirche ist Christi Leib. Er ist hier in unserer Kirche mit seiner ganzen Fülle gegenwärtig. Lasst uns das nicht außer dem Blick verlieren. Die Kirche ist ein Stück Himmel, weil der himmlische Christus zwischen uns aktiv ist. Aber jetzt mal ehrlich, wie kann die Gemeinde in Ephesus an die Paulus schreibt, in der es Lügner und Diebe gibt, wie kann diese Gemeinde Leib Christi sein? Wie kann sie daran mitwirken, dass die Welt unter Christi Herrschaft versöhnt wird? Die Kreuzkirche Oldenburg, wir, so wie wir sind, wie können wir so einer hohen Berufung gerecht werden? Paulus muss einige Dinge in seinem Brief beim Namen nennen. Daran kommt er gar nicht vorbei. Da ist manches im Argen. Wahrscheinlich ist das sogar genau der Anlass des Briefes. Paulus schreibt von dieser wundervollen Berufung der Gemeinde und damit wird deutlich, manches im Leben der Menschen in Ephesus passt damit noch nicht zusammen. Da ist noch Luft nach oben, es geht noch besser und das soll auch besser. Und da schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 20, das passt doch nicht zu Christus. Ihr habt doch Christus ganz anders kennengelernt. Dieser Satz steht ganz zentral im Brief. Er steht, man kann es fast nachzählen, fast genau in der Mitte des Briefs. Wie haben wir denn Christus kennengelernt? Die Frage lohnt sich wirklich. Wie ist Christus dir begegnet? Wie ist er dir in deinem Leben begegnet? Was hast du über ihn gelernt? Wie hast du ihn kennengelernt? Was liest du von ihm in der Bibel? Wie hast du ihn in deinem Leben erfahren? Wie hast du Christus kennengelernt? Es hinterlässt uns Spuren in unserem Leben, wenn wir uns diese Frage stellen. Wir werden merken, das verändert mich, das macht etwas mit mir, das verändert mich. Ich will auch so sein, das steckt an. Wenn Menschen sich die Frage stellen und dem nachgehen, wie habe ich Christus kennengelernt? Kann ich ihn noch besser kennenlernen? Da dringt Christi Herrschaft in unser Leben. Er beginnt uns zu prägen, wenn wir nach ihm suchen. Also, ich stelle mich zu Jesu Freunden auf den Berg. Ich schaue in den Himmel und ich wünschte mir zu sehen, wie Jesus Christus über der Welt thront. Ja, ich wäre gerne bei ihm, da, wo die Freiheit grenzenlos ist, wo alle Ängste, alle Sorgen verborgen sind. Jesu Freunde bleiben da nicht stehen. Sie schauen nicht nur träumend in den Himmel. Voll Freude und Begeisterung kehren sie in ihr Leben zurück. Auf einmal wird Christus in ihnen sichtbar und erfahrbar. In ihrem Leben zeigen sich Spuren der Herrschaft Christi. Ich wünsche mir, dass unsere liebe Kreuzkirche Spuren der Herrschaft Christi hinterlässt, dass Menschen in unserer Stadt Vertrauen fassen. Der, der im Himmel thront, der meint es gut mit mir. Und ich wünsche mir das nicht nur, ich weiß, dass es so ist. Amen.